Eine zentrale Frage im Untersuchungsausschuss in Hessen ist ja, ob der hessische Verfassungsschutz von dem geplanten NSU-Mord an Khaled Yozgat wusste. Um diese Frage zu beantworten, war da eben erneut der damalige Quellenführer des Verfassungsschutzes, Andreas Temme, geladen. Am Freitag kannst du nochmal Temmes Rolle in dieser Frage, die sich da der Untersuchungsausschuss stellt, einordnen?
Naja, der Mord an Khaled Yozgat ist ja insofern die Besonderheit, als dass eben der Staat selbst anwesend war, beziehungsweise ist die Frage ja noch nicht ganz geklärt da drinne, in Person von Andreas Temme, und es weitere Ungereimtheiten darum gibt, zum Beispiel die langen Telefonate mit seiner Quelle Benjamin Gärtner. Temme war also am Tatort selbst zugegen, zumindest bis kurz vorher oder währenddessen oder bis kurz danach. Das ist eben noch die Frage, mit der sich der Ausschuss beschäftigen muss. Und deshalb stellt es eben nochmal eine ganz besondere Konstellation eben dar.
Und Temme wurde nun bereits zum dritten Mal vor dem Untersuchungsausschuss geladen und bislang waren die Vorladungen recht erfolglos. Er meinte immer wieder, er habe eben nichts von dem Mord mitbekommen. Wie lief denn da die Befragung am vergangenen Freitag ab?
Das hat sich in keinster Weise geändert. Es ist tatsächlich sogar noch schlimmer gewesen. Andreas Temme bleibt dabei, dass er eben betont, alles sei so lange her, er könne sich eben an nichts erinnern, er könne eben keine weiteren Aussagen machen zu dem, was er schon gesagt hat, und er gebe sein Bestes, doch mitzuarbeiten, dass die ganze Sache vorankäme, so sagte er. Was also tatsächlich blanker Hohn ist, wenn man sich anschaut, wo eben genau die offenen Fragen sind. Also was waren die Inhalte der Telefonate, war er anwesend an dem Tag? Er führte ein sehr genaues Tagebuch, wie sich rekonstruieren ließ. Das heißt, dass er sich nicht an diese elementaren Sachen erinnern kann, ja, also ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Es wurde ja auch versucht, von Seiten von dem Institut für Forensic Architecture genau diese Szene einmal nachzukonstruieren, um zu gucken, kann er etwas von dem Mord an Khaled Yozgat mitbekommen haben oder nicht. Und genau dieses Video, was dann da vorliegt von dieser Untersuchung von Forensic Architecture, wurde wohl auch vergangenen Freitag im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen gezeigt und sollte Andreas Temme auf die Sprünge helfen. Was ist das, was in diesem Video dargestellt ist, oder vielmehr was Forensic Architecture da aufzeigen will als sozusagen Nachweis, wie das irgendwie abgelaufen sein müsste, der Besuch von Andreas Temme in dem Internetcafé von Khaled Yozgat während oder davor oder kurz nach der Ermordung von Khaled Yozgat?
Forensic Architecture hat einen sehr interessanten Ansatz bei dem Video. Und zwar geht es um die sensuelle Wahrnehmung da drin als Ankerpunkt. Und sie nehmen die Tatortbegehung, diese Rekonstruktion des Videos, die das BKA 2012 hat erstellen lassen, als Ausgangspunkt und schauen eben, wie ist die Sichtachse von Andreas Temme. Die wird nachgestellt. Das heißt, er ist ein sehr großer Mann. Die Kamera wurde auf seine Kopfhöhe gehangen und die Wege wurden abgelaufen, wie er sie auch in dem Video dargestellt hat selbst. Es ging um das Hören und es ging um das Riechen. Das heißt, die sensuelle Wahrnehmung stand dabei im Vordergrund. Und dazu haben sie noch die einzelnen Aussagen der Zeugen auf einer Zeitleiste gelegt und diese verglichen auch mit den Ein- und Auslogdaten von dem Computer von Khaled, basierend auf den Akten der Polizeikommission in Nordhessen.
Und das, was das Video dann zeigt, wie viel Gewicht kann das haben, zum Beispiel in so einem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, um auch ein Urteil darüber treffen zu können, was Temme nun gesehen hat oder auch nicht gesehen hat, auch wenn er sich eben verweigert, da irgendwie das zuzugeben und dabei bleibt, er hat davon nichts mitbekommen?
Also es hat sich am Freitag gezeigt, dass es zweierlei Probleme gibt. Zum einen wird das Video und die Gruppe als Künstlergruppe bezeichnet und damit auch als Beweismittel ein Stück weit abgewertet. Das ist sowohl von den Regierungsfraktionen so passiert, als auch von Temme selbst, dass sie eben gesagt haben, die Künstlergruppe, das Kunstwerk und so weiter. Zum Zweiten ist noch das Problem, dass es eben unterschiedliche Quellen der Informationen gibt. Es gibt noch die Informationen der BAO Bosporus, die eben die Telekom-Daten benutzt haben für die Computeraktivitäten in Khaleds Internetcafé für den Nachmittag und eben nicht die direkten Computerdaten, Ein- und Auslogdaten. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ansichten bzw. unterschiedliche Informationslagen, was eben die Quellen da drin angeht.
Und wenn jetzt Andreas Temme dreimal geladen wurde, dreimal ein Nein von ihm zu hören war, er hat das nicht mitbekommen, den vermeintlichen NSU-Mord, ist man ja auch dreimal keinen Schritt weitergekommen in dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen. Was heißt, wie wichtig ist es denn da, Andreas Timme als Zeugen auch endlich zu einer anderen Aussage zu bringen? Oder was glaubst du, was braucht es vielleicht entweder für andere Mittel, um das hinzukriegen, oder aber für andere Fragen oder Quellen, um der Frage nachzugehen, was der Verfassungsschutz von diesem Mord an Khaled Yozgat wissen konnte?
Na, es geht ja immer darum, kleine Puzzlestückchen zu suchen in der ganzen Sache, wobei man nie so richtig weiß, wie viele Teile das Puzzle letztendlich beinhaltet und ob man gerade Randstücke gefunden hat oder Teile dazwischen. Ich würde sagen, Andreas Temme nochmal zu laden, könnte eben gegebenenfalls kleine Puzzlestückchen nochmal geben für kleinteilige Fragen, wie wir das also diesmal zum Beispiel hatten. Er wurde ja auch noch befragt zu der E-Mail von seiner Vorgesetzten Pilling, die 3 Monate vorher, glaube ich, die Quellenführer beauftragt hatte, nachzuhören bei den Quellen, ob sie Informationen über die Ceska-Mordserie von ihren Quellen bekommen können. Andreas Temme hat bisher gesagt, er könne sich daran nicht erinnern. Es ist dann durch die Linkspartei die Laufmappe eingegangen, und zwar zeichnen die immer mit ihrem Kürzel alle die Informationen und E-Mails und Vorgänge ab. Das ist ja ein deutsches Amt. Und sein Kürzel war eben auf dieser E-Mail drauf. Dementsprechend konnte man jetzt nachweisen, er müsste Erinnerungen daran gehabt haben. Er bleibt weiterhin dabei. Er hat keine Erinnerungen daran. Dementsprechend ist man da dann auch nicht weiter, außer dass er die Informationen vorher zur Verfügung hatte. Meines Erachtens nach liegt die Frage nochmal woanders, und zwar zum einen in dem Unterstützerumfeld, also wer sind mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer. Da sind diesmal nochmal 2 Namen genannt worden durch die SPD, und zwar Corinna Görz, die auch schon geladen war, aber nicht gekommen ist, und Dirk Winkel, beides FAP-Kader Mitte der 90er Jahre in Nordhessen. Und eine große Frage für mich ist, wer sind weitere V-Leute neben Benjamin Gärtner in Kassel? Wo liegen eigentlich die Interessen? Wo liegen die Interessen des Quellenschutzes? Und wie ist die Konstellation innerhalb der Nazi-Szene gewesen zu dem Zeitpunkt? Dazu haben wir jetzt kleine Bruchstücke bekommen. Es ist schon mal wesentlich mehr thematisiert worden als in den letzten Jahren oder Jahrzehnten davor an Nazi-Szene in Nordhessen. Aber da ist auf jeden Fall noch einiges zu holen, würde ich sagen.
Das ist natürlich die Frage, wie das bis Jahresende noch geholt werden kann, weil so die Ankündigung, der NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen will gegen Jahresende seine Beweisaufnahme beenden, um dann noch rechtzeitig vor der Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres seinen Abschlussbericht vorzulegen. Was glaubst du, was für Fragen können bis dahin noch geklärt werden, und wie zufrieden wärst du damit, wenn die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, noch nicht bis Ende des Jahres geklärt werden können?
Ich denke, dass die Fragen überhaupt thematisiert werden, die ich da drin habe, ist sehr unwahrscheinlich. Das Interesse der Parteien liegt an anderen Stellen. Natürlich die Frage nach Nazi-Szene ist bei einigen Parteien ausgeprägter als bei anderen. Also insbesondere die Regierungsfraktionen zeigen daran gar kein Interesse bisher. Die Frage nach weiteren V-Leuten und die zu enttarnen, ist nicht die des Untersuchungsausschusses. Das ist die Frage von investigativem Journalismus. Das ist die Frage von kritischer Öffentlichkeit, denke ich. Aber das wird im Ausschuss überhaupt keine Rolle spielen. Daran gibt es kein Interesse. Im Gegenteil, der Quellenschutz zieht sich ja als Motiv durch diese ganzen Ermittlungen und auch durch den ganzen Untersuchungsausschuss durch. Was nochmal wichtig wird, Familie Yozgat wird voraussichtlich nochmal geladen werden. Das heißt, da ist, also es geht jetzt nochmal andere Schwerpunkte da drin zu setzen. Bisher ist die Betroffenenperspektive im Ausschuss nicht vorgekommen. Auch Rassismus wurde konsequent nicht bearbeitet da drinne, während einzelne Zeugen der Nazi-Szene eben die hessische Nazi-Szene als Sauf- und Grillverein darstellen konnten, der völlig unpolitisch gearbeitet hat, und eben auch der Verfassungsschutz sein Wirken als völlig unpolitisch dargestellt hat, konnten eben die Betroffenen da ihr Narrativ noch nicht dagegen setzen. Das soll noch mal passieren, allerdings tatsächlich auch gegen Ende der Beweisaufnahme, wo man auch sagen muss, das ist dem nicht angemessen. Da hat der Ausschuss einen ganz großen Fehler gemacht, würde ich sagen. Und dementsprechend sehe ich meine Arbeit als Beobachterin des Untersuchungsausschusses eher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und dieser Untersuchungsausschuss in Hessen ist für mich nur eine kleine Informationsquelle, von dem versprechen wir uns tatsächlich für die Aufklärung nicht sonderlich viel, aber eben Zugänge zu Informationen, die so nicht zu bekommen wären. Und dazu kommt ja auch noch, dass ein großer Teil der Informationen einfach nicht öffentlich, nicht in die Öffentlichkeit gelangen konnte. In Hessen haben wir die besondere Konstellation, dass eben der Vorsitzende Honka das Aktenersteinstufungsrecht hat. In anderen Ausschüssen, in anderen Ländern hat eben die Opposition den Vorsitz von solchen Untersuchungsausschüssen, weil sie eben auch als Mittel der Opposition gelten. In Hessen hat eben die Regierung den Vorsitz des Untersuchungsausschusses. Und es verhält sich so, dass selbst wenn nur ein Aktenblatt von Hartmut Honka als geheim eingestuft wird, darf eben die ganze Akte nicht in öffentlicher Sitzung zitiert werden. Das hat man zum Beispiel, also eine große Frage war das bei diesem berühmten Bericht, der für 120 Jahre jetzt gesperrt wurde, der ging ja durch die Presse, dass dieser Bericht überhaupt thematisiert werden konnte, lag eben daran, dass SPD und Linke insbesondere sich dafür eingesetzt hatten, dass Teile dieses Berichts als nicht mehr geheim eingestuft werden und sie somit erst überhaupt über diesen Bericht sprechen konnten.